Schön, euch zu sehen. Der Andreas hat es gerade auch schon mal gesagt. Mega schön, euch zu sehen. Also sonst auch, aber so nach 7 Wochen Gottesdienst nur online. Wirklich cool, hier zu sein. Viele von euch werden recht wenig Menschen gesehen haben in den letzten Wochen und wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen. Und es geht nicht heute darum, was daran gut oder schlecht, richtig und falsch ist, sondern heute geht es um dich. Heute geht es darum, dass es schön ist, dass du hier bist. Dass es schön ist, dich zu sehen und darum zu feiern, dass wir in einer richtig geilen Zeit leben. Wir leben in einer richtig guten Zeit. Und das zu feiern geht nicht besser als mit einem Bibeltext von meinem Lieblingsautor in der Bibel, das ist Paulus. Und dann natürlich auch ein Text aus meinem Lieblingsbrief, das ist der 2. Korintherbrief. Dieser geht so, 6. Kapitel, Vers 1. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohl angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener, in vielen Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit und Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte, als Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige, aber allezeit uns Freunde, als Arme, aber viele reich machend, als nichts habend und doch alles besitzend. Korinth. Ne? Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet, das ist schon ein paar Jahre her, ist weitergezogen, hat noch guten Kontakt über Mitarbeiter und Briefe in die Gemeinde. Korinth ist so eine Sache, ich habe noch alte Aufnahmen aus dem Gottesdienst, das ist so eine übliche Gemeindesituation in Korinth. Bisschen anstrengend, Vollpfosten einfach in der Gemeinde, haben krass viel Streit untereinander, feiern mal irgendwie ein Gemeindefest und denken, es ist eigentlich eine gute Sache, wenn jeder sein eigenes Essen mitbringt und wer dann ein gutes Steak hat, der isst das Steak und bei wem es gerade für so ein bisschen altes Brot reicht, der isst dann das und denken, das ist eine gute Art, zusammen als Gemeinde zu feiern. Und gibt eine große Gruppe von Leuten, die Stimmung gegen Paulus macht. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite mag Paulus die Leute da einfach sehr. Er liebt diese Gemeinde, das betont er wieder und wieder. Auch wenn es da nicht alles optimal läuft, er liebt sie durch und durch. Und mit diesem Brief und dem Abschnitt im Besonderen, den wir gerade gelesen haben, will er sie nicht erziehen, sondern er will ihnen das Leben erleichtern. Der will ihnen was richtig Schönes, Gutes, Angenehmes mitgeben. Und nicht nur Paulus, der schreibt den Brief nicht alleine, sondern diesen Brief schreibt er zusammen mit Timotheus, seinem Mitarbeiter. Und die schreiben, wir ermahnen euch, dass ihr Gottes Gnade nicht vergeblich empfangt. Gott spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Und das ist jetzt. Das sind die ersten beiden Verse. Und wenn man das auf Deutsch hört, könnte man denken, damit ist gemeint, so, ich ermahne euch, passt auf, dass ihr die Gnade Gottes nicht verspielt, dass ihr sie nicht vergeblich empfangt. Warum das nicht gemeint ist, darauf kommen wir später. Wir gucken uns erst nochmal an, was die nächsten Verse so bringen. Da zählen die beiden ja eine ganze Reihe von Dingen auf. Sie zählen auf, wie es bei ihnen aussieht, dass sie Gottes Gnade nicht vergeblich empfangen. fängt ein bisschen allgemeiner an, Vers 3. Wir geben in keiner Sache irgendeinem Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird. Wir empfehlen uns als Gottes Diener. Also sagen so, in allem, was wir tun, wollen wir niemanden vor den Kopf stoßen, sondern Gott repräsentieren. Uns wie Gott verhalten, wie Jesus verhalten. Und dann zählen sie auf, was ihnen alles widerfährt. In vielem Ausharren, Bedrängnissen, Nöten, Ängsten, Schlägen, Gefängnissen, Tumulten, in Mühen. Und gerade von Paulus, da wissen wir einiges, was er so erlebt hat. Der wurde geschlagen mit dem Stock, 39 Hiebe, 3-mal. Der wurde gefoltert, der wurde gesteinigt, ohne dass er dabei umgekommen ist. Also der hat das erlebt, der weiß, wovon er spricht da. Und sie sagen, wie sie darauf reagieren. Wachen, Fasten, Erkenntnis etc. Ich lese jetzt nicht nochmal alles vor. Und kommen dann darauf, nochmal auf Dinge, die an sie rangetragen werden. Ne? Nochmal, alles das ist Gottes Gnade nicht vergeblich empfangen. Durch Ehre und Unheere. Okay, das ist noch nicht die richtige Folie, egal. Durch böse und gute Nachrede als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte. Also Paulus, Timotheus, die werden von manchen verteufelt, von manchen nahezu vergöttert. Manche reden übertrieben gut über sie, manche übertrieben schlecht. Und all das wissen die Korinther. Paulus kennen die gut, auch Timotheus kennen die ganz gut. Die wissen um seinen Dienst und dass er die ganzen Dinge erlebt hat. Oder die beiden. Sie rufen das ins Gedächtnis, um bewusst zu machen, unser Leben läuft nicht optimal. Das ist nicht das Entspannteste, nicht das Einfachste, nicht das Gechillteste. Und dann kommen sie dazu, was es heißt, Gottes Gnade nicht vergeblich zu empfangen. Wir empfehlen uns als Gottes Diener, als Sterbende und siehe, wir leben, gezüchtigt, doch nicht getötet, traurig, aber alle Zeit freuen, als Arme, aber viele reich machend, als nichts habend, doch alles besitzend. Diese Gleichzeitigkeit, dieses Dennoch, dieses Trotzdem, das ist das, worauf sie hinaus wollen. In den Schwierigkeiten, in den Unannehmlichkeiten, in den Beschränkungen, in der Distanzierung, da ist Gottes Gnade, die das Schlechte nicht aufwiegt. Gottes Gnade wiegt nicht das Schlechte auf, sondern sie überwiegt das. Und sie behebt das Schlechte nicht, räumt das nicht aus der Welt, sondern übersteigt es. Sterbende, die dennoch leben, Gezüchtigte, die nicht sterben, Traurige, die sich alle Zeit freuen, Arme, die viele andere beschenken, Habenichtse, die alles besitzen. Und für den ganzen 2. Korintherbrief, glaube ich, gibt es ein Schlüsselwort. Steht ganz am Anfang vom Brief, also nicht ganz am Anfang. Die schreiben die ersten beide Verse Hallo. Also das schrieb man damals in so einem Brief ein bisschen ausführlicher, aber vom Prinzip schreiben sie Hallo und schreiben dann, was sie mit dem Brief sagen wollen. So die Richtung vom Brief. Gepriesen sei Gott, der Vater und Herrn unseres Jesus Christus. Unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Sie schreiben den Brief als Botschafter des Vaters der Erbarmung, der Gott allen Trostes, der sie tröstet, damit sie trösten können mit dem Trost, mit dem sie getröstet werden. Trost, das ist ein ganz bestimmendes Motiv für den Brief. Und zum Trost, so drei Punkte, wo ich denken würde, dass das was Besonderes dran. Drei wichtige Punkte, aber auch eigentlich einfache Punkte, die den meisten von euch wahrscheinlich bewusst sind. Trost räumt keine Schwierigkeiten aus dem Weg. Trost tröstet. Trost heißt nicht, dass Probleme gelöst werden. Trost tröstet. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Trost ist auch nur Trost, wenn er tröstet. Das ist jetzt nicht der Versuch, ein Wort so oft mit sich selbst zu erklären, bis man es mir glaubt, sondern Trost ist nur Trost, wenn er tröstet, und das ist was Besonderes. Ich kann jemanden ermahnen und zum Beispiel sagen, ey Manuel, wenn du die Box da hochziehst an der Traverse, das geht nicht, dass da jemand drunter herläuft, da musst du drauf achten, das ist gefährlich, die können runterfallen. Und Manuel kann denken, das ist ja bisher immer gut gegangen und nimmt die Ermahnung nicht an, obwohl die ja objektiv gut ist. Und nimmt die Ermahnung nicht an, aber trotzdem, ich habe ihn ermahnt. So. Bei Trost ist das anders. Trost ist nur Trost, wenn er als Trost empfunden wird. Wenn zum Beispiel meine Nichte, Milena, 4 Jahre, mit dem Gesicht die Rollerfahrt beendet und dann hier so Schrammen behält, kann ich hingehen und sie trösten, indem ich sage, ach, ist doch nicht so schlimm, guck mal in Afrika, da haben die Kinder Hunger und das ist doch gar nicht so schlimm. Ist aber, also ich kann sogar denken, das ist vielleicht der Versuch, sie zu trösten, aber wenn es nicht als Trost empfunden wird, ist es kein Trost. Der Getröstete entscheidet, ob Trost Trost ist. Der zweite Punkt. Der dritte Punkt. Und der deckt sich nicht mehr mit unserem Sprachgebrauch, den wir in Deutschland haben, aber mit dem Sprachgebrauch in der Bibel. Trost ist nicht Gottes Mittel, um Traurigkeit zu begegnen. Also auch, aber nicht nur. Ich glaube, Trost ist Gottes Antwort auf alles, was nicht perfekt ist. Nicht Gottes einzige Antwort, also Gott ändert auch Dinge, Gott greift ein, er stirbt für uns. Aber ich glaube, ein Teil der Antwort auf alles, was nicht perfekt ist, ist immer auch Trost. Und zwar Trost als eine Stärkung, eine Kraft, eine Versicherung, dass Gott mit uns ist. Anteil an unseren Sorgen nimmt, aber auch Anteil an unseren Freuden nimmt. Und ich glaube, in diesem Sinne nennt Jesus den Heiligen Geist auch den Tröster als Anrede, als fast als Name, als Bezeichnung, sagt er Johannes 14, 16. Das ist der Tröster, den er sendet, den Heiligen Geist, um uns zu stärken, Kraft und Freude zu geben, eben uns zu trösten. Also dritter Punkt, Trost ist nicht nur für die schlechten Zeiten. Okay, zurück zum Text, beziehungsweise nochmal ganz kurz vor den Text, um so ein bisschen Kontext zu haben. Die letzten Verse, 3 Verse aus Kapitel 5, bringt Paulus nochmal das Evangelium. Oder ein paar Verse mehr noch, aber ich lese nur die letzten 3. Einer ist für alle gestorben und Gott war in Christus, versöhnt die Welt mit ihm selber, rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir an Christi Stelle, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, Jesus, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht für uns, auf dass wir mit ihm die Gerechtigkeit erben würden, die vor Gott gilt. Also, er sagt nochmal, allein aus Gottes Gnade, weil Jesus gestorben und auferstanden ist, kannst du ein Leben mit Gott führen. Mit dem Vater des Erbarmens, mit dem Trost, allen Trostes, ohne jede Bedingung. Und direkt der nächste Vers. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Oder zumindest so ähnlich. Ich glaube, dass nicht die Ermahnung hier das Entscheidende ist. Das griechische Wort, das Jesus für den Heiligen Geist benutzt, wenn er ihn Tröster nennt, ist Parakletos. Und das gleiche griechische Wort, Parakaleo, benutzen Paulus und Timotheus am Anfang des Briefes. Dieses Wort, was damit trösten übersetzt wird. Gott allen Trostes, mit dem wir getröstet werden, um andere zu trösten, mit dem Trost, durch den wir getröstet werden. Dasselbe Wort benutzen Paulus und Timotheus auch hier. Parakaleo, was so viel heißt wie trösten, aber auch ermahnen oder auch ermutigen oder auch bitten. Den Vers kann man also ebenso gut übersetzen, als Mitarbeiter aber trösten wir auch, dass er die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Als Mitarbeiter ermutigen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist, worum es hier geht. Es geht nicht darum, was nötig ist, was wir tun müssen, sondern um das, was möglich ist. Paulus und Timotheus nicht ermahnen, nicht irgendwie zurechtweisen, Gottes Gnade ja nicht vergeblich zu empfangen, sondern uns trösten, sie nicht vergeblich zu empfangen. Und vergeblich, das ist hier vom griechischen Enkenon, das heißt sowas wie leer, nicht vollständig, abwesend, etwas, das nicht richtig mit Leben gefüllt ist. Ich glaube, es ist nicht die Pflicht, nicht das Nötige, kein Zwang, dass du Gottes Gnade nicht vergeblich, nicht leer empfangen solltest, sondern ein Trost, dass es tatsächlich möglich ist, Gottes Gnade voller Leben zu empfangen. Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Das ist ein Vers, den zitieren Paulus und Timotheus aus Jesaja 49. Und er sagt, diese Zeit ist jetzt. Diese wohlangenehme Zeit, in der Gott dich erhört, ist jetzt. Heute ist der Tag des Heils. Paulus weiß, so ist nicht alles optimal. Zählt das auch auf. Er hat Angst, er wird geschlagen, ins Gefängnis geworfen. Der Gedanke, dass er irgendwann mal erfolgreich hingerichtet wird, ist ihm bestimmt auch schon gekommen. Trotzdem ist für ihn klar, jetzt ist diese angenehme, richtig gute Zeit, die beste Zeit, von der Jesaja spricht. Die Zeit der Gnade wird auch manchmal übersetzt. Oder die Zeit des Wohlwollens. Heute ist der Tag des Heils, weil der Vater der Barmherzigkeit Gott allen Trostes tröstet. Nicht alle Probleme löst, sondern tröstet. In den guten Dingen und in den schlechten Dingen. Da ist und tröstet. Nicht nur in den schlechten Dingen, auch in den guten Dingen. Da ist und tröstet. Das ist, warum Paulus und Timotheus sagen können, wir sterben, na und? Wir leben und Gott ist da und tröstet. Wir werden verfolgt, geschlagen, sind in Trauer, aber freuen uns alle Zeit über den Tröster, über den Heiligen Geist, der in uns lebt. Trost ist nur Trost, wenn er dich tröstet. Auch dieser Trost ist nur Trost, wenn er dich tröstet. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das jetzt nicht deine Schuld, dein Fehler. Das soll jetzt keine Ermahnung sein. Da stimmt was bei dir nicht, wenn du dich nicht getröstet fühlst von Gott. Sondern vielmehr eine Ermutigung, dass diese angenehme Zeit, diese Zeit der Gnade nicht vorbei ist. Dass heute der Tag des Heils ist. Wir leben in einer wirklich guten Zeit. Wir leben in der besten Zeit. Ich würde zum Schluss noch mal Jesaja 49 lesen, den Vers, den Paulus da zitiert. Und ein paar Verse danach, die er hier nicht mitzitiert, aber die er mitmeint. Ich hab dich erhört zur Zeit der Gnade. Hab dir am Tag des Heils geholfen und habe dich bereitet und dich zum Bund für das Volk bestellt, dass du das Land aufrichtest und das verwüsteste Erbe zuteilst. Zu sagen den Gefangenen, geht heraus und zu den in der Finsternis kommt hervor. Am Weg werden sie weiden und auf kahlen Höhen ihre Weide haben. Sie werden weder hungern noch dürsten. Sie wird weder Hitze noch Sonne stechen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an Wasserquellen leiten. Ich will alle meine Berge zu ebenen Wegen machen und meine Pfade sollen gebahnt sein. Siehe, diese werden von Ferne kommen und siehe, jene vom Norden und diese vom Meer und jene aus fernen Landen. Jauchzt, ihr Himmel, freut dich, Erde, lobt ihr Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Diese Zeit ist jetzt. Dieser Tag ist heute. Dass man sagt, diese Zeit kommt, glaube ich, in dem letzten Jahr ein bisschen häufiger vor und man meint diese Zeit. Und ich möchte dich ermutigen, im Hinterkopf zu behalten, vielleicht auf den Tröster zu hören, heute, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Ob er nicht da ist und dir zuspricht, das ist die beste Zeit. Heute ist der Tag des Heils für dich. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du deinen Geist geschickt hast, dass du den Tröster geschickt hast und wir es erleben dürfen, getröstet zu werden, dass wir es erleben dürfen, deiner Gegenwart, deiner Liebe, in deiner Herrlichkeit aufzublühen, Sicherheit zu erfahren, Freude zu erfahren, Freiheit zu erfahren, Gnade zu erfahren. Komm du jetzt mit deiner übernatürlichen Kraft. Rühre du an jeden Einzelnen hier vor Ort, zu Hause, vor dem Handy, vor dem Fernseher, vom PC und tröste. Amen.